am Anfang zu den ganzen Wettkämpfen gefahren und habe im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fresse bekommen. Und das ziemlich lange. Aber ich glaube, das genau hat meine Resilienz gestärkt. Und das war irgendwie so ein Faktor, man konnte mich schlecht brechen, sondern ich war immer so mit dem Kopf durch die Wand und dann versuche ich es halt nochmal 10 Mal. Das, was ein Judo lernt, immer wieder aufstehen, das habe ich, glaube ich, da perfektionisiert. Und das war, glaube ich, auch der Grund, was mich so stark in meiner Karriere dann gemacht hat.
Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewpartnerin, nämlich mit Martina Treidos. Schön, dass du dabei bist, Martina.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute, eigentlich aus zwei Perspektiven, nämlich einerseits natürlich aus deiner Athletenperspektive durch deine Karriere im Judo und alles, was du da auf nationaler und vor allem natürlich auf internationaler Ebene erlebt hast, Erfahrungen gesammelt hast und dann jetzt auch nochmal quasi auf, ich nenne es mal professioneller Ebene, so auf Mentaltrainer- und Sportpsychologen-Ebene, die du für dich sozusagen jetzt auch im Nachgang deiner Karriere eingeschlagen hast und wo wir auch nochmal auf jeden Fall das Ganze beleuchten können, wie so du einerseits den Weg gewählt hast, aber vor allem auch, was jetzt so du mit deiner Erfahrung natürlich da auch mal einfließen lassen kannst. Von daher haben wir, glaube ich, genügend Gesprächsstoff und ich würde trotzdem mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen, ganz simpel für all diejenigen, die noch nichts von dir gehört haben, die deine Karriere vielleicht nicht so mitbekommen haben. Ganz kurz und knapp, wie bist du damals für dich zum Judo gekommen? Was hat dich so sehr daran begeistert?
Ja, das habe ich schon oft erzählt. Mein Papa war ein sehr nerviger Mann und hat, glaube ich, über 3-4 Jahre versucht, mich zum Judo zu bringen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, das ist eine Sportart für Jungs, da möchte ich nicht hin. Und dann habe ich gesagt, Papa, heute gehe ich einmal hin und nie wieder. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe diesen Zweikampf geliebt. Danach habe ich es geliebt, dass man sich immer wieder weiterentwickeln kann. Auch wie vielfältig Judo ist. Wir haben Standtechniken, wir haben Bodentechniken. Das heißt, es wird eigentlich einem nie langweilig. Und deshalb bin ich dann beim Judo geblieben und habe da auch seit 2001 habe ich ungefähr angefangen, bis 2022 habe ich meine Karriere beendet. Also ja, war lange dabei.
Ja, cool. Wie alt warst du 2001, hast du begonnen?
Ja, so 11, 12, irgendwie so in dem Dreh habe ich mit Judo begonnen.
Okay. Wann war dann so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist wirklich was, wo du eine Karriere drumherum bauen kannst und wirklich so diesen Weg in den Profisport gesehen hast?
Boah, ich war ja spät erst mit Judo angefangen. Ich war auf jeden Fall nicht eine der Athletinnen, die gesagt hat, irgendwie ganz früh, ich will unbedingt zu den Olympischen Spielen. Das war es nicht, das hat sich erst später entwickelt. Ich war dann noch ein Jahr im Ausland mit 15, 16. Als ich dann wiedergekommen bin, habe ich gemerkt, ich will trotzdem sehr viel Zeit darin investieren. Ich war nie auf einer Sportschule, habe aber meiner Trainerin ganz klar gesagt, was meine Ziele sind. Das hat sie nicht so ganz gesehen. Aber ich habe sie dann immer wieder überrascht. Also ich würde so sagen, ab 2008 bin ich dann so diesen Weg in Leistungssport nochmal rein. Und ich würde mal sagen, so 2010, 2011 gab es dann wirklich erst so den ersten Traum, okay, ich will zu den Olympischen Spielen.
Okay, also so mit Anfang 20 ungefähr.
Ja.
Hast du es damals für dich als Nachteil gesehen, dass du so spät eingestiegen bist und so spät vielleicht auch diesen Traum jetzt entwickelt hast, dann zu Olympia zu gehen, weil andere vielleicht zumindest rein auf dem Papier irgendwie schon viel, viel mehr Erfahrung gesammelt hatten?
Im Nachgang definitiv nicht. Früher hatte ich schon gedacht, so, ich habe schon einen technischen Nachteil und auch von der Erfahrung her und. Also ich bin ja am Anfang zu den ganzen Wettkämpfen gefahren und habe im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fresse bekommen. und das ziemlich lange. Aber ich glaube, das genau hat meine Resilienz gestärkt. Und das war irgendwie so ein Faktor, man konnte mich schlecht brechen, sondern ich war immer so mit dem Kopf durch die Wand und dann versuche ich es halt nochmal 10 Mal. Das, was ein Judo lernt, immer wieder aufstehen, das habe ich, glaube ich, da perfektionisiert. Und das war, glaube ich, auch der Grund, was mich so stark in meiner Karriere dann gemacht hat.
Würdest du sagen, dass das eine Fähigkeit ist, die bei dir, ich sage mal, so ein Stück weit schon da war, weil du es irgendwie, keine Ahnung, durch deine Entwicklung, Erziehung, durch dein Umfeld mitbekommen hast? Weil ich glaube, genau in dem, was du gerade beschrieben hast, gibt es so zwei Szenarien zumindest, in denen sich das entwickeln kann. Nämlich einerseits, du bekommst die ganze Zeit am Anfang, wie du gesagt hast, auf die Fresse und hörst dann einfach auf, weil du merkst, so, hey, das macht keinen Spaß mehr. Oder du bekommst halt die ganze Zeit auf die Fresse und wirst dadurch stärker, baust diese Resilienz auf und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann das Blatt wenden kannst und gewinnen kannst. Wie war das bei dir?
Ich habe ja im Vorfeld viele verschiedene andere Sportarten gemacht und da hatte ich aus irgendeinem Grund nicht diese Resilienz gehabt. Also da habe ich dann auch irgendwann Interesse dran verloren. Ich denke, es war diese Liebe, dieses Herz für Judo, diese Leidenschaft, die auch dazu geführt hat, dass es nicht so gekommen ist. Und zum anderen war ich allgemein irgendwie so ein stures Kind. Also wenn ich mir irgendwas im Kopf gesetzt habe, dann musste das so sein. Ja.
Okay, alright. Was würdest du sagen, war so der erste Punkt, wo du für dich im Judo auch wirklich gemerkt hast und generell vielleicht auch im Leistungssport gemerkt hast, dass der Kopf eine unglaublich wichtige Rolle spielt für dich?
Ich glaube, erst spät. Früher war das viel einfach unterbewusst, natürlich so Prozesse passiert. Ich habe einfach Sachen gemacht. Vielleicht war das auch irgendwie so mein Benefit aus der Zeit, dass ich einfach Sachen nicht über nachgedacht habe. Ne? Dieses Overthinking ist gar nicht erst passiert. Einfach gemacht. Oh, ich habe verloren, egal, nächstes wieder. Und ich glaube, davon habe ich sehr, sehr lange profitiert, dass ich mir einfach keinen Kopf drum gemacht habe und einfach immer weiter. Ich glaube, dieses Mentale ist erst wirklich so dazugekommen, als es dann wirklich um was ging, als es dann um Kaderplätze ging, als es darum geht, qualifiziert zu werden für die EM und WM. Dann kam das erst so richtig. Ja.
Du hast gerade noch diesen Punkt angesprochen, einfach ja auch nach Niederlagen immer wieder dann einfach zu sagen, ja, okay, komm, habe ich halt verloren, weiter geht's. Wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, würdest du sagen, dass es ein Skill ist, der vielleicht einfach grundsätzlich eine Stärke von dir war, weil es viele andere nicht direkt vielleicht mitbringen, so in den Sport?
Könnte sein, definitiv. Ich muss auch sagen, ich würde jetzt meine sportliche Karriere jetzt auch mal so unterteilen, so in die Anfangsphase, dann irgendwas, so die ersten 5 Jahre Nationalmannschaft und dann die letzten 5 Jahre. Es war alles komplett anders. Es haben mich auch immer andere Sachen getriggert oder auch motiviert. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte dann dieses. Ich mache mir keinen Gedanken darum, später mal gehabt. Das war dann auf jeden Fall nicht mehr so. Deshalb würde ich sagen, es ist immer so phasenabhängig. In der Phase war es auf jeden Fall von Vorteil, sonst hätte ich aufgehört, wahrscheinlich mit Judo, wenn ich darüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich gerade fabriziere. Ja.
Okay. Was hat für dich so diese Phasen ausgezeichnet? Also abgesehen davon, dass du vielleicht jetzt in der ersten Phase vor allem diese Resilienz aufgebaut hast, diese Attitude hattest, wirklich einfach den Sport zu lieben, nach einer Niederlage einfach weitermachen zu können. Was ist in den Phasen danach passiert?
Also ich würde mal sagen, ersten 2 Phasen war ich so, nee, Phase 1 super Underdog, Phase 2 Underdog und dann Phase 3, man war halt die Nummer 1 bis in meiner Gewichtsklasse, hat auch in der Weltspitze zur Top 10 gehört und dann musste man abliefern und das war dann schon auch was anderes, worauf ich gar nicht so vorbereitet war, weil ich ja die nein Phase 1 und Phase 2 ja genau von diesem Underdog profitiert habe.
Ich glaube, beide Situationen natürlich super wertvoll und für ganz viele Zuhörer auch was, wo sie sich reinversetzen können. Greifen wir mal kurz die Underdog-Situation auf. Wie bist du anfangs da in die Kämpfe gegangen oder dann auch später, als du vielleicht nicht mehr der super Underdog warst, aber nur noch der Underdog? Wie bist du in die Kämpfe reingegangen, um ja dann trotzdem aus dieser Underdog-Position heraus im besten Fall auch Kämpfe zu gewinnen?
War schon echt jetzt schon eine Weile her, schon über 10 Jahre. Wenn ich jetzt auch mal an meine erste WM zurückdenke, das war 2013, da weiß ich noch, da war ich einfach vollkommen hyped, dass ich einfach eine WM kämpfen kann, dass wir in Rio de Janeiro waren. Und ich durfte das auch alles mit einer Freundin von mir teilen, die ich schon aus der Jugend kannte. Und wir waren einfach überglücklich, überhaupt da angekommen zu sein. was vielleicht auch irgendwie ein Fehler war, weil ja, ich denke mir eigentlich, wir hätten dort auch schon besser performen können, wenn wir nicht den Event an sich nur schon so gefeiert hätten. Ich glaube, wir sind dabei irgendwie Siebte geworden oder so. Aber ich habe mich dann halt auch schnell mit wenig zufrieden gegeben, weil dann hat man seinen ersten Kampf gewonnen. Die war auch schon auf Papier stärker als ich. Dann war man irgendwie schon im Poolfinale und dann hat man irgendwie noch in der Rapid Charge gekämpft. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich kämpfe gerade gegen die und die. Und da habe ich mich schon zu früh mit den Positionen zufrieden gegeben. Also ich glaube, es war ein Stück weit aus dem Moment einfach total genießen, was danach so ein bisschen verloren gegangen ist. Und auch nicht Overthinking gab es nicht, weil man es ja einfach so toll fand. Ja.
Ja, okay. Was hat sich dann in deinem Kopf, gerade auch so von deiner Einstellung her, verändert, dass du diesen Sprung machen konntest vom Underdog zur Nummer 1 in deiner Gewichtsklasse?
Wäre das jetzt nicht 10 Jahre her, könnte ich dir das wahrscheinlich sagen. Gute Frage. Ich glaube, es ist dann einfach automatisch passiert. Ich habe sehr viel in der Zeit gekämpft und die Routine auf dem Niveau gab mir einfach immer wieder diese Sicherheit. Das war, glaube ich, so der entscheidende Punkt.
Wenn du heute so zurückschaust auf deine Karriere, also ohne jetzt da super in zu viele Details reinzugehen, an die du dich vielleicht gar nicht mehr so erinnern kannst, was natürlich auch nach 10 Jahren oder länger vollkommen verständlich ist, was würdest du vielleicht rein aus mentaler Perspektive heute anders machen?
Also, ich habe das letztens erst gesagt, am Samstag hatte ich gerade so eine Mental Health Fortbildung und ich habe gesagt, ich hätte gern das Wissen jetzt, was ich jetzt habe, halt schon vor 10 Jahren gehabt. Aber es geht ja vielen so. Ich glaube, ich hätte mich früher auf so ein mentales Training eingelassen. Ich habe auch über die ganze Karriere hinweg viel verdrängt. Und was ich überhaupt nicht konnte, ich war ein super aufgeregter Mensch. Also ich war jemand, der vor dem Wettkampf am liebsten flüchten wollte. Und dann teilweise standen wir in der Vorbereitung und ich habe zu meinem Trainer gesagt, komm, wir gehen. Ich so, nein, Matthias, du musst jetzt kämpfen. Und ich war einfach übertrieben aufgeregt. Also jeder Wettkampf war für mich eigentlich ein Horrorfilm. Und wie ich das über die Jahre mit dieser Anspannung geschafft habe, auf dem Niveau zu sein, das frage ich mich auch. Weil es gab wenig Wettkämpfe, die ich so richtig genießen konnte. Aber da hätte ich mir, glaube ich, ein Stück weit mehr Akzeptanz gewünscht, weil ich habe das doch viel verdrängt oder versucht, das darf jetzt so nicht sein, ich muss das ändern. Ja, aber jetzt ist das halt so. Jetzt kann ich auch darüber berichten und auch wenn ich mit Sportlern zusammenarbeite, auch die Erfahrung teilen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Würdest du sagen, dass wenn du diese nötige Akzeptanz gehabt hättest, wenn du es mehr hättest genießen können, was ja jetzt erstmal von außen betrachtet nicht unbedingt Eigenschaften sind, die man irgendwie mit Peak Performance in Verbindung bringt, wenn du das gehabt hättest, hättest du rein hypothetisch gesehen genauso erfolgreich oder erfolgreicher sein können?
Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Können wir nicht mehr beantworten. Weiß ich in der Tat nicht. Vielleicht waren genau all diese Prozesse genauso notwendig, wie sie stattgefunden haben. Deswegen, ich bin da jetzt auch komplett fein mit meiner Karriere, wenn ich da jetzt mal zurückschaue. Habe ich da wirklich nicht großartig was zu bereuen? Klar, hat man dann so ein paar Jahre immer so ein paar Tränen verdrückt, wenn man immer an die ganzen fünften Plätze gedacht hat und sich gedacht hat, oh Martina, die hätten auch Bronze sein können, vor allem dann bei so einer WM, aber mittlerweile bin ich da komplett fein mit und ich glaube, ich kann auf diese Achterbahnfahrt, die ja auch prinzipiell so eine sportliche Karriere ist, zurückblinken und zufrieden sein, ja.
Ich glaube, das ist natürlich ein super wichtiger Faktor und ich glaube trotzdem, dass auch das, was du vorher geteilt hast, super wertvoll ist, weil ich glaube, viele lassen sich halt immer so ein bisschen von diesem äußeren Bild täuschen und schauen dir vielleicht, da haben die ja früher bei deinen Wettkämpfen zugeschaut und sehen dann eine Martina, die da rausgeht, die ihre Kämpfe gewinnt, die erfolgreich ist, aber natürlich so dieses ganze Inside-Game gar nicht mitbekommen, so dass es für dich, wie du vorhin gesagt hast, so eine Horrorshow ist und dass du eigentlich gar keinen Bock hast, da rauszugehen und dein Trainer dich überreden muss, dass du überhaupt rausgehst. Das sind natürlich alles Dinge, die man nicht sieht. Und wenn dann jemand anders sich vielleicht in genau derselben Situation wiederfindet, dann denkt der oder sie vielleicht genau in dem Moment so, okay, irgendwas stimmt hier mit mir nicht oder irgendwas ist falsch mit mir. So, das müsste eigentlich ganz anders sein. Ich müsste eigentlich voll entspannt sein. Ich müsste ganz locker sein. Und natürlich geht das. Man kann da natürlich auch viel, viel machen, wenn man ein paar Dinge integriert. Aber einfach zu wissen, hey, das kann durchaus innen und außen irgendwie komplett verschieden aussehen, ist, glaube ich, super wertvoll.
Definitiv, ja.
Du hast vorhin gesagt, du würdest zurückblicken, auf jeden Fall auch eher dich öffnen für mentales Training. Hast du das dann irgendwann im Laufe deiner Karriere integriert?
Ich habe es integriert. Ich glaube, ich habe den Sinn noch nicht so richtig verstanden oder wie es ablaufen soll. Ich habe mal gedacht, ich brauche ein akutes Problem. Also prinzipiell, es muss schon brennen, bis ich da hingehen kann. Habe das dann erzählt und dachte, ich gehe da jetzt einmal hin, bekomme die Lösung und dann war es das. Deswegen erkenne ich jetzt, wenn ich mit meinen Sportlern arbeite, wie das Ganze drumherum funktioniert. Und genau, da hatte ich, glaube ich, falsche Ansichten dessen. Obwohl das, was ich so an Input bekommen habe, schon auch immer geholfen hat. Also ich habe dann auch teilweise gemerkt, okay, ich habe eigentlich Blackouts in den Kämpfen, habe dann viel an meiner Konzentrationsausdauer und so gearbeitet. Ich war schon jemand, der viel darüber nachgedacht hat, wo kann ich mich verbessern, aber vielleicht hätte mir da auch manchmal so ein Perspektivwechsel ganz gut getan, um auch nochmal so von außen nochmal so einen Input zu bekommen.
Hast du aus heutiger Sicht das Gefühl, dass immer noch viele Athleten so mit einer ähnlichen Einstellung an mentales Training rangehen? So dieses, okay, ich habe hier ein akutes Problem, jetzt brennt es gerade, bitte gib mir jetzt schnell irgendeinen Hack, irgendeine Lösung, mit der ich das jetzt sofort auflösen kann?
Definitiv, ja. Also ich glaube schon, dass Athleten primär erst kommen, wenn es wirklich brennt. Und dann ist natürlich auch schwierig, irgendwo anzusetzen. Und dann haben sie dann vielleicht direkt am Wochenende ihren ersten in den Wettkampf und dann hat nicht funktioniert, dann gehe ich da nicht nochmal hin. Und mit manchen Athleten hat man vielleicht nur ein, zwei Chancen, ne? Und die muss man irgendwie catchen. Gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel auch am Ende gedacht, okay, am Ende muss ich selbst mit mir ausmachen. Es wird mir keiner auf der Matte helfen. So, das war manchmal so mein Glaubenssatz. Würde ich jetzt nicht mehr so sehen.
Ja, okay. Was glaubst du, wo das herkommt? Warum haben Athleten, gerade wenn es um mentales Training geht, so eine komplett andere Perspektive als in ihrem tatsächlichen so sportlichen Training, wo sie ja genau wissen, hey, okay, ich muss hier langfristig an mir arbeiten, ich muss immer wieder was investieren, um besser zu werden?
Es gibt das IOC hat ja zum Beispiel auch so, ich glaube, 7, 8 Punkte runtergeschrieben, warum sich zum Beispiel Sportler keine Hilfe suchen, aber erst bei mentalen Problemen. Also, und darunter ist ein Punkt, das heißt, sie glauben nicht an den Erfolg dessen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt auch in der Sportpsychologie, warum sich da Athleten keine Hilfe suchen, weil ja, gut, dann gehe ich da jetzt hin und dann rede ich mit der und dann, das habe ich auch schon mal irgendwie so hintenrum als Feedback gehört. Ja, ich kann mich auch alleine hinsetzen und reden, ne? Also so, was soll mir das jetzt bringen? Und oftmals ist es halt auch nicht mit einer Einheit getan und die denken, wir gehen da jetzt einmal hin und dann sind all die Probleme gelöst, die man hat. Deswegen hatte ich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal so ein Interview gegeben und meinte, ja, Sportpsychologen, Mentaltrainer, Mentalcoaches sind halt am Ende keine Magier. Es ist genauso ein Training, das, was wir täglich auf der Matte tun, müssten wir eigentlich auch mit unserem Kopf machen. Ja.
Absolut. Und ich glaube, es ist noch ein zweites so unterschwelliges Problem oder eine Herausforderung, die da, glaube ich, mit reinfließt, weil natürlich auch so die Sportpsychologen, Mentaltrainer, all diejenigen tendenziell sehr stark im Hintergrund arbeiten. Oftmals irgendwie natürlich die Athleten auch gar nicht darüber sprechen, dass sie überhaupt auf der Ebene sich Support holen und dadurch natürlich jetzt auch gar nicht so die krasse breite Masse wahrnimmt, so okay, Athletin X hat jetzt mit einem Mentaltrainer oder einer Sportpsychologin gearbeitet und dadurch irgendwie einen krassen Push nochmal bekommen und irgendwie eine große Challenge aufgelöst, was natürlich dazu beitragen könnte, dass man mehr noch sieht, so okay, da sind andere, die feiern Erfolge damit und vielleicht ist es auch, was mir helfen könnte. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, okay, wir verstecken uns so im Hintergrund und machen so diese Hinterzimmerarbeit so ein bisschen, oder wir gehen ein bisschen offensiver damit um und teilen es mit mehr Athleten, damit sie ein größeres Vertrauen in die Arbeit haben. Wie siehst du das?
Das stimmt, obwohl ich mittlerweile super viele Sportler kenne, die mit jemandem zusammenarbeiten. Und ich glaube, was halt noch wichtig ist, ist so ein bisschen dieser Rapport, den man ja prinzipiell mit dem Sportler aufbauen muss. Manchmal geben die Sportler ihm halt nur eine Chance und dann merken sie, wir sprechen ja nicht die gleiche Sprache. Warum soll die jetzt verstehen, was in mir vorgeht oder? Da habe ich jetzt, glaube ich, so einen kleinen Vorteil vor allem, weil ich mich noch irgendwie so in diesem Transfer befinde. Ich bin noch nicht lang genug raus. Ich spreche schon noch die Sprache, obwohl auch nicht mehr von der U18. Letztes Jahr war ich mit der U18 unterwegs und habe gedacht, das ist schon nochmal was anderes als bei mir früher. Ja, und ich glaube, mein Vorteil ist jetzt gerade, okay, da ist diese Glaubwürdigkeit. Sie hat es ja irgendwie auch gemacht.
Was würdest du sagen, war so in deiner Karriere die mental herausforderndste Zeit?
Ich glaube, das kann man auch wieder so in Etappen sehen. Einmal der Übergang von den Junioren zu den Senioren. Ich bin ja damals Ende 2008 Köln gekommen. Und die ersten 2 Jahre waren ja wirklich ich würde jetzt nicht sagen Horror, aber die waren schon echt hart. Und im Wettkampf hat auch gar nichts funktioniert. Ich war es gar nicht gewohnt, zweimal am Tag zu trainieren. Ich habe vorher in Hamburg nicht ganz normal zur Schule gegangen, habe abends halt am Stützpunkt trainiert, einmal am Tag, und plötzlich komme ich hier an und trainiere 2 bis 3 Mal am Tag. Also dieser Trainingsload einfach im wahrsten Sinne des Wortes erdrückt und auch irgendwie richtig geplättet. Da habe ich echt oft Phasen gehabt und gedacht, was mache ich eigentlich hier? Und da war ich auch kurz, glaube ich, vorm Aufhören. Da muss ich auch zugeben, ich hatte ein gutes Umfeld, was mich da irgendwie aufgefangen hat und sagt, komm, probier noch mal. Ich so, warum sollte ich es schaffen? Und ich glaube, das war so die erste Herausforderung. Und die zweite war nach meinen ersten Olympischen Spielen 2016. Da war ich auch so, das lohnt sich alles nicht. Ich schmeiß jetzt alles hin. Danke, tschüss. Und dann die letzte war dann 2020, als in der Tat dann die Olympischen Spiele verschoben worden sind und ich mir gedacht habe, wie soll ich noch ein weiteres Jahr hier überleben?
Greifen wir das mal kurz auf. Wie hast du es damals für dich geschafft, ein weiteres Jahr zu überleben und dann in Tokio trotzdem 2021 im Start zu sein?
Das war, glaube ich, auch wirklich so eine der größten Herausforderungen. Zum einen, weil ja auch die Trainingsjahre zusammengekommen sind. Und ich mir gedacht habe, ich kann meinem besten Willen nächstes Jahr nicht erfolgreicher sein als dieses Jahr irgendwie und auch nicht fitter. Ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, ein Jahr später irgendwie mehr leisten zu können. Habe das dann aber irgendwann, glaube ich, in so einer Trauerphase von 2 bis 3 Wochen. Trauer versus oder Schrägstrich Schmollphase dann für mich akzeptiert und gesagt, okay, ich werde jetzt einfach das Beste aus der Zeit machen. Die Pause, die ich prinzipiell danach wollte, die gönne ich mir jetzt vielleicht. Jetzt kann ich einfach so trainieren, wie ich möchte. Und im Endeffekt hat mir das dann ganz gut getan. Ich konnte nochmal an vielen Aspekten arbeiten, für die ich vielleicht dann so keine Zeit mehr gehabt hätte. Das Training war super individuell, weil wir konnten ja nur mit 2, 3 Leuten auf der Matte sein. Davon habe ich, glaube ich, auch extrem profitiert. Und mein Trainer hat mich nicht aufgegeben. Also, wenn der nicht da gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar aufgehört. Und also wie der das gemacht hat, wirklich Hut ab. Der hat mich jedes Mal aufgebaut und komm, du schaffst das und immer weiter und wir schaffen das als Team und das hat mir sehr, sehr viel Halt und Stärke gegeben. Dann hatten wir den ersten Wettkampf im November 2020 Was dann irgendwie auch komisch war, weil man ja irgendwie von März bis November irgendwie so jeden Menschen ungefähr gemieden hat. Und dann sollte man plötzlich auf so einen internationalen Wettkampf fahren. Das war dann die EM und irgendwie war es komisch, dann plötzlich, okay, mit so vielen Menschen in einer Halle zu sein. Konnte dann aber Bronze gewinnen und habe mich aber gleichzeitig verletzt. Und das war dann wieder so eine neue Achterbahnfahrt. Ich bin ja irgendwie erst im Hoch angekommen und dann ging es genauso tief wieder runter. Und das war dann halt noch viel herausfordernder, weil ich musste dann ja bis Juli sozusagen mich wieder aufpäppeln. Es wurde aber nicht besser und es wurde eigentlich gesagt nur schlimmer. Dann ist mir noch die Schulter rausgeflogen, der Rücken hat gestreikt. Und trotz dessen sich halt weiter auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, obwohl man weiß, der Körper streikt jetzt so gerade ein bisschen, das war sehr herausfordernd. Ja.
Was würdest du sagen, hat dir, so abgesehen von den Faktoren, die du vielleicht auch gerade schon beschrieben hast, vor allem auch so deinem Umfeld, in dieser Zeit am meisten geholfen, nicht das Handtuch zu werfen?
Mein Trainer hat irgendwann angerufen und ich habe gesagt, ich fahre nicht mehr zu den Olympischen Spielen, das hat gar keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, ich melde dich dann jetzt ab. Und dann kam halt dieses Trotzige wieder in mir hervor, was ich so als Kind hatte.
Kam
Und
das
dann
sture
so,
Kind wieder raus.
ja, nicht so, nein. Ja.
Okay.
Aber es ist halt, das ist genau das, was halt mir jetzt aktuell ja auch die mentale Gesundheit so wichtig ist und ich das immer so versuche mit der Sportpsychologie zu vereinen, weil ich würde jetzt mal so Resilienz auch wie so ein Schwamm sehen. Und wenn der Schwamm halt irgendwann komplett ausgedrückt ist, ist es schwierig, dann nochmal irgendwie mehr zu drücken. Dann geht halt irgendwann nicht mehr. Und ich denke, ich war gerade in so einem Zustand, weil mein Körper halt so extrem gestreikt hat. Und da war halt irgendwann so ein Ende für mich mental definitiv erreicht, ja.
Ich habe zwei Fragen auf jeden Fall noch dazu, die mir gerade gekommen sind. Nämlich Nummer eins, ich glaube, eine Sache, die gerade so in der mentalen Perspektive oft immer ein bisschen unterschätzt wird, weil wir häufig natürlich nur über den Athleten, die Athletin sprechen, ist so diese Athletin- und Trainerbeziehung, die du ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast. Was glaubst du, wie wichtig es ist, das auch über die Karriere hinweg so auf mentaler, emotionaler, zwischenmenschlicher Ebene an der Beziehung gearbeitet wird.
Ich glaube, da kommt es auch wieder auf die Phasen drauf an. Also ich hatte vorher nicht so eine extreme Bindung mit meinem Trainer wie jetzt in den letzten 2 Jahren, was vielleicht auch Corona auch irgendwie verursacht hat. Und es kommt auch extrem auf den Typen drauf an, auch vielleicht auf die Sportart. So ein Support-Team ist definitiv wichtig. Der manch oder andere macht aber einfach vieles mit sich aus oder halt mit seinem Freundeskreis oder halt mit einem Sportpsychologen und braucht den Trainer nur, dass er ihn sozusagen begleitet. Und der andere braucht den Trainer vielleicht dann in dem Fall ein bisschen mehr. Das
Ja.
kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern, ja.
Okay. Das zweite greift auch nochmal dich und deinen Trainer auf, weil du hast das mit einer kleinen Szene 2021 bei Olympia, glaube ich, geschafft, in jedes Highlight-Video der Olympischen Spiele zu kommen, durch die Warm-up-Routine von dir und deinem Trainer vor einem Kampf. Was war die Intention damals dahinter? Also ich glaube, jeder von euch, wenn er die Szene sehen wollte, ist so, okay, man sieht, wie der Trainer dich nochmal so richtig durchrüttelt, wirklich dir rechts und links eine Backpfeife gibt quasi. Was war die Intention dahinter?
Also, wer es nicht weiß, im Judo stehen wir halt in so Katakomben immer 5 Kämpfe, bevor wir auf die Matte gehen müssen. Und die 5 Kämpfe können sich halt auch mal ziehen, wenn halt viele Kämpfe davon in der Verlängerung sind. Dementsprechend kann man da auch schon mal 40 Minuten stehen. Da ist kein Tageslicht. Ich sage jetzt auch mal zu den Sportlern, ich glaube, das sind so die entscheidendsten 40 Minuten vor dem Kampf, weil viele sagen, ja, ich fühle mich eigentlich gut beim Aufwärmen. Ich habe mich eigentlich gut an den Tag gefühlt, aber manchmal kommt man dann ja noch mal voll von der Wettkampfspannung komplett runter. Oder da fangen auch die Selbstgespräche an und, und. Ich wurde, dadurch, dass ich immer so aufgeregt war, in der Phase immer extrem müde. Also ich hätte da wirklich mich hinlegen können und schlafen können und das war's. Und hätte mich auch keiner mehr wecken können. Und das war halt ein Teil der Routine. Ich habe mich da zweimal viel bewegt, um auch immer wach zu bleiben. Aber zum anderen habe ich das einfach gebraucht. Ich musste auch meinen Körper immer spüren. Ich habe mich auch mal selber viel abgeklopft und hatte da aber, ich glaube, an dem Tag einfach auch so eine Schmerzgrenze, die nicht mit den normalen Tagen zu vergleichen war.
Alright. Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass du eigentlich grundsätzlich so aus heutiger Perspektive während deiner Karriere so diesen mentalen Part eher, sagen wir mal, ein Stück weit unterschätzt hast oder vielleicht eine nicht so optimale Perspektive darauf gehabt hast. Genau. Jetzt nach der Karriere hast du dich aber dazu entschieden, so den Part so ein bisschen in den Mittelpunkt für dich zu rücken, mit der Mental Health Ausbildung, mit der sportpsychologischen Ausbildung, die du gemacht hast. Warum hast du dich genau für den Bereich entschieden?
Also ich habe ihn vielleicht unterschätzt, aber ich habe ihn trotzdem genutzt. Also so ist es nicht. Also immer halt nur gezielt. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass ich das, glaube ich, regelmäßiger genutzt hätte. Für mich, ich hatte ja Gesundheitsmanagement studiert und hatte die Vertiefung Psychologie, Psychosomatik und habe ein Thema für meine Masterarbeit gesucht und dann kam mir halt, okay, mentale Gesundheit. Wir hatten leider immer wieder auch während Corona, aber auch zuvor Suizide bei uns im Sport. Und ich habe mir gedacht, wow, warum ist da eigentlich niemand oder warum haben wir gar kein Hilfsnetzwerk, die Sportler irgendwie auffängt? Für mich haben da irgendwie komplett die Strukturen gefehlt, obwohl wir im Profisport sind. Aufgrund dessen habe ich dann halt erstmal meine Masterarbeit dem Thema gewidmet, einen Handlungsleitfaden für den Deutschen Judobund geschrieben, ja, zur mentalen Gesundheit. Und mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich jetzt gemacht. Aber dann wollte ich auch irgendwie tiefer in die Sportpsychologie schauen und um zu gucken, warum reicht das nicht nur, wenn wir Sportpsychologie machen. Und so bin ich dann zur ASP-Ausbildung gekommen. Genau.
Okay.
Und dann musste ich Praxisstunden sammeln während der ASP-Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal gedacht, dass ich irgendwie da lande, wo ich jetzt gelandet bin. Und dann hat mir das währenddessen so viel Spaß gemacht mit den Sportlern und es hat sich irgendwie rumgesprochen und immer mehr sind auf mich zugekommen, sodass dann eins zum anderen gekommen ist. Ja.
Was ist für dich die Vision hinter deiner Arbeit? So, was ist das, was du gerne erreichen willst?
Also definitiv, dass den Athleten bewusst ist, dass wir die körperliche und die mentale Gesundheit nicht voneinander trennen können. Also viele Athleten, ich persönlich auch während meiner Karriere, habe gedacht, wenn ich einfach nur stark genug bin und auch im Kopf stark genug bin, kann ich noch die nächsten 3, 4 Wettkämpfe machen, auch wenn es mir eigentlich überhaupt nicht gut geht oder wenn ich eigentlich komplett am Ende bin. Und ich glaube, da versuchen echt viele so auf Biegen und Brechen. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Anstatt sich vielleicht doch mal einfach die Pause zu gönnen, 1, 2 Wochen und dann wieder weiterzumachen. Ich glaube, es hätte einfach so einen Vorteil. Das ist so meine Hauptvision, den Athleten zu erklären, dass wir irgendwie nicht nur der Leistungssportler sind, sondern dass wir mehr wie so ein Rad funktionieren und dass wenn die Speichen anfangen wegzubrechen und auch nicht unbedingt nur in unserem Leistungssport oder im Judo, dass uns das trotzdem beeinflusst und dass das auch Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit hat und dass da manchmal 1, 2 Tage Pause oder vielleicht auch mehr nicht unbedingt schaden oder auch mal so eine mentale Hygiene. Genau, und deshalb versuche ich das Ganze so ein bisschen in der Gesamtheit zu sehen, auch den Athleten und das, die beiden Themen so zu vereinen, weil ich das auch sehr viel mitbekommen habe während meiner eigenen Karriere, ja.
Super spannend. Also ich kann es nur unterstützen, so aus meiner Perspektive, weil ich auch so für mich einfach die Erfahrung gemacht habe oder der festen Überzeugung bin, dass die besten Leistungen immer dann entstehen, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. Und da spielt halt genau das, was du gesagt hast, mit rein, so dass wir uns wirklich mal so dieses holistische Bild anschauen, des Menschen auch hinter dem Athleten, dass wir uns nicht nur die mentale Stärke, sondern auch die mentale Gesundheit anschauen, weil halt alles letztendlich ineinander greift und ja, im besten Fall auch alles natürlich zusammenwirkt, um dann einfach so die besten Leistungen zu ermöglichen.
Definitiv, ja.
Was glaubst du, müsste sich im Leistungssport verändern, damit das irgendwie für alle Athleten wirklich auch so ein Standard wird?
Und zum einen muss man ja sagen, es ist ja schon viel passiert in den letzten Jahren. Das IOC arbeitet da ja recht viel jetzt auf. Bei den letzten Olympischen Spielen haben wir schon so ein Newsletter gehabt, wo die täglich, glaube ich, eine mentale Beeinträchtigung erklärt haben, sei es Depression, sei es Schlafstörung und so weiter. Das fand ich schon sehr gut, dass man da überhaupt erstmal das Stigma so langsam bricht. Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen vor allem in Deutschland im Vordergrund. Stigma brechen, das Thema normalisieren. International habe ich das Gefühl, sind wir schon teilweise ein bisschen weiter, sei es Australien, Amerika. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen, oder ich hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und da auch international anknüpfen können. Ich meine, die IOC-Ausbildung gibt es auch noch nicht lange. Das heißt, alle arbeiten ja irgendwie dran, um dann das Thema mehr publik zu machen und, wie ich schon vorhin gesagt habe, die mentale und die körperliche Gesundheit nicht zu trennen, sondern
Okay, sehr cool. Glaubst du, das ist auch noch ein Punkt, das ist, glaube ich, so die letzte Frage, die ich habe, die ich auch in einem Interview von dir gelesen habe, wo du gesagt hast, dass dich es auch immer wieder verwundert hat, dass die mentale Arbeit halt meistens so abzielt auf Vorbereitung auf Tag X. Wenn Tag X erreicht ist, so dann ist auch Ende und dann gibt es danach nichts mehr. So, glaubst du, dass das auch noch ein großer Schlüssel ist, einfach so diese Nachbereitung der Wettkämpfe mehr zu integrieren?
Definitiv. Also so ein Onboarding, Offboarding existiert aktuell im Leistungssport nicht so richtig, ne? Ich will jetzt Leistungssport überhaupt nicht schlecht reden. Ich habe meine Karriere geliebt, aber nach dem Leistungssport kommt keiner mehr an und fragt, und geht's dir gut oder brauchst du was oder? Dann ist man schnell aus allen Kadern und des Weiteren raus. Deswegen würde man da prinzipiell auch nicht mehr die Sportpsychologie sonst was annehmen können. Und ich glaube, da können wir schon noch ein bisschen was machen. Und ich glaube, teilweise ist das so, dass die Athleten das gar nicht merken, dass es ihnen schlecht geht. Also es gibt viele, die verdrängen das oder reflektieren das gar nicht so in dem Ausmaß oder stürzen sich in irgendeine andere Arbeit. Und ich glaube schon, dass so eine Nachbegleitung der sportlichen Karriere oder der Höhepunkte extrem wichtig ist. Ja.
Alright, danke dir fürs Teilen. Für diejenigen, die sich gerne hier nach dem Interview mit dir connecten wollen, mit dir austauschen wollen, vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, was sind die besten Möglichkeiten, um mit dir in Kontakt zu kommen?
Also da muss ich auf jeden Fall noch nacharbeiten. Ich habe bisher immer nur noch mein Instagram und mein LinkedIn-Account. So kann man mich erreichen. Muss jetzt aber auch mal aufrüsten und eine Homepage machen.
Okay, ich packe auf jeden Fall mal Instagram und LinkedIn in die Shownotes, auch für jeden, der sich da mit dir connecten will. Und dann, ja, sage ich einfach, danke, dass du da warst. Danke auch für deine Offenheit, auch für die Arbeit, die du jetzt machst. Ich glaube, das ist eine super Bereicherung, einfach nochmals immer mehr Menschen da draußen gibt, die genau mit der Perspektive, die du geteilt hast, so diese Arbeit weiter im Leistungssport und auch in der Zeit nach dem Leistungssport voranbringen. Von daher, ja, danke dir dafür.
Vielen Dank.